Die große Story der Bibel. Gott will eine persönliche Liebesbeziehung zu jedem Menschen auf dieser Welt, zu jedem von uns, zu mir. Er beseitigt alles, was dem im Weg steht. Und alles, was eine gelingende Beziehung zwischen mir und Gott braucht, das ist sein Geschenk. Vor circa 3.000 bis 4.000 Jahren ist das eine Zusage, die damals schon das Volk Israel, das jüdische Volk, von ihm bekommen hat. Lange Zeit sind sie in Ägypten Sklaven gewesen, sind ganz brutal unterdrückt worden, haben da ganz schlimme Dinge erlebt. Aber Gott zwingt den König von Ägypten in die Knie, der gibt irgendwann auf und das Volk Gottes Israel darf gehen. Jetzt sind sie auf dem Weg in das Land, das Gott ihnen als neues Zuhause geben will, da wo heute das Land Israel ist. Aber bevor sie dort ankommen, stiftet Gott einen Bund mit ihnen. Was ist ein Bund? Das ist eine Art, wenn man so will, Vertrag zwischen Gott und Mensch. Gott sichert darin seinen Segen zu, seine Fürsorge und im Gegenzug ruft er die Menschen auf sein Wort zu hören, ihn zu lieben und ihm gehorsam zu sein. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie der Vertrag zwischen einem König und einem Land, das er erobert hat. Da hat der König zugesichert, das und das und das ist das, was ich für euch tue. Ich bin für euch da, ich bin euer Herr, ich sorge für euch und tue euch Gutes. Im Gegenzug wurden die Bürger darauf verpflichtet, diesem König zu folgen. Unser Text, den wir heute hören, ist ein zentraler Ausschnitt aus dem, was dieser Bund Gottes mit dem damaligen Volk Israel besagt. Da stecken ein paar sehr herausfordernde Sachen drin, aber auch so einige Edelsteine, so ein paar sehr ermutigende, sehr erfreuliche Erkenntnisse darüber, wer Gott ist und wie er ist. Ich lese vor aus 5. Mose 7. Gott sagt zu dem Volk Israel: Du bist ein Volk, das ausschließlich dem Herrn gehört, wörtlich ein heiliges Volk. Der Herr, dein Gott, hat dich aus allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Der Herr war euch nicht deshalb zugeneigt, weil ihr größer als alle Völker wärt. Ihr seid ja das Kleinste unter ihnen. Sondern weil er euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat. Nur deshalb hat er euch mit starker Hand aus dem Sklavenhaus geführt, aus der Gewalt des ägyptischen Pharao. Daran sollst du erkennen, dass der Herr, dein Gott, allein der wahre Gott ist. Er steht zu seinem Wort und er erweist seine Güte an denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, auf 1.000 Generationen hin. Doch die, die ihn hassen, bestraft er auf der Stelle und lässt sie umkommen. Bei einem, der ihn hasst, zögert er nicht, er vergilt es ihm direkt. Darum halte das Gesetz, seine Vorschriften und Bestimmungen, die ich dir heute gebe, und handle danach. Ich packe mal den Stier bei den Hörnern und fange mal direkt mit dem unangenehmen Teil von diesem Predigtext an. Hier hören wir ganz deutlich, Gott ist ein Gott, der auch bestraft. Vers 10. Die, die ihn hassen, bestraft er auf der Stelle, lässt sie umkommen. Bei einem, der ihn hasst, zögert er nicht. Er vergilt es ihm direkt. Das ist ein sehr unangenehmer Gedanke für uns, aber auch das ist Teil der biblischen Botschaft. Wenn es stimmt, was die Bibel sagt, dass es einen Gott gibt, der uns gemacht hat, von dem wir herkommen, von dem alles herkommt, was wir sind und haben. Und wenn es einen Gott gibt, der rechtmäßig Herr über alles ist, was existiert, dann ist es auch richtig, dass ihm die Autorität über unser Leben zusteht. Wir hören in der Bibel immer wieder, dass wir Menschen nicht dazu geschaffen sind, autonom zu sein oder selbstbestimmt zu sein. Es gibt auch aus verschiedenen Gründen starke Zweifel, dass es so etwas überhaupt gibt. Und ja, Grund zu der Annahme, dass das sowieso eine ziemliche Illusion ist. Dazu sind wir nicht gemacht, sondern wir sind dazu erschaffen, mit Gott zusammen zu sein und wahres Glück, wahre Freiheit darin zu finden, dass er unser Herr ist, dem wir vertrauen und folgen. Auf der anderen Seite heißt Sünde ja wesentlich genau das. Rebellion dagegen, dass ich anerkenne, dass Gott mein Herr ist. Also der Zustand des Aufstandes gegen Gott, das hat ganz wesentlich was mit Sünde zu tun. Ja, und er macht uns hier eine sehr unangenehme, aber klare Ansage: Wer sich mir, Gott, widersetzt, wer mich hasst, wer sich gegen mich stellt und darin verharrt, der kriegt es mit mir zu tun. Das ist das Schlimmste, was einem eigentlich überhaupt passieren kann, Gott gegen sich aufzubringen. Vor allen Dingen ist auch wichtig zu sehen, diese Idee von einem Gott, der straft, der auch zornig sein kann, das ist keine Erfindung von irgendeiner abstrusen Sekte oder sowas, sondern es ist tatsächlich Teil der biblischen Botschaft und damit auch Teil des christlichen Glaubens. Es ist auch nicht so, wie manche Leute denken, dass das Alte Testament, der erste Teil der Bibel, einen Gott darstellt, der auch strafen kann, der auch zornig sein kann. Und im Neuen Testament ist das ganz anders. Da wird das sozusagen korrigiert und da ist Gott nur noch der, der uns liebt und der für uns da ist. Diese Zweiteilung stimmt nicht, sondern durch die ganze Bibel hindurch sehen wir denselben Gott und das Neue Testament wird sogar manchmal noch wesentlich deutlicher darüber, wie Gottes Gericht aussieht und dass er auch straft. Da kann man noch sehr viel erzählen zu dem Thema. Das ist kein leichtes Thema, ist wie gesagt auch ein sehr unangenehmes Thema. Aber ich möchte das erstmal hier so stehen lassen, weil ich möchte mich besonders auf das noch viel Spannendere in diesem Text hier mal einlassen, nämlich was Gott denn positiv über sich sagt. Und ich hoffe, wir stellen im Verlauf der Predigt fest, dass das noch bei weitem das überwiegt, was wir hier über die eher unangenehme Seite Gottes hören. Angenommen, es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass ich mit diesem Gott zusammen sein möchte, der sich in der Bibel hier vorstellt. Wie geht das denn? Wie vermeide ich das denn, dass er irgendwie zornig über mich wird und dass ich irgendwie seine Strafe auf mich ziehe? Wie geht das? Muss ich irgendwelche Rituale durchführen, um ihn gnädig zu stimmen? Muss ich möglichst viele gute Taten ansammeln, um ihn auf meine Seite zu ziehen? Muss ich jeden Sonntag zur Kirche gehen und am besten noch 20 Ehrenämter in der Kirche innehaben, damit er irgendwie zufrieden mit mir ist? Glasklare Antwort: Nein. Das, worauf es ankommt, schenkt Gott dir. Sagt auch unser Text hier sehr deutlich. Das, worauf es ankommt, schenkt Gott dir. Es gibt auch noch andere Situationen, andere Momente im Leben, wo wir das merken. Die Dinge, auf die es wirklich ankommt, die können wir uns in der Regel nicht kaufen oder verdienen. Ob das die Liebe ist, die andere Menschen mir schenken, ob das die guten Verhältnisse sind, in die ich hineingeboren wurde, oder ob das meine Heimat ist, mit der ich mich verbunden fühle, wo ich mich geborgen, wo ich mich zu Hause fühle, das sind alles Dinge, die kann ich nicht selber machen, die kann ich nicht produzieren, ich kann sie mir nicht verdienen. Und das ist sehr ähnlich bei Gott. Das, was ich von ihm brauche, um ein erfülltes Leben zu haben, um das zu haben, was ich fürs Leben brauche, um mit ihm zusammen zu sein, es ist geschenkt. Durch diesen gesamten Predigttext hindurch können wir sehen, was es denn genau ist, was Gott uns alles schenkt. Ich möchte das mal so Stück für Stück durchgehen und teilweise gucken wir mal so ein bisschen, was der hebräische Originaltext eigentlich sagt. Da gehen noch mal so ein paar Lichter auf, da werden noch mal ein paar Dinge deutlicher. Fangen wir mal an. Erster Vers, Gott sagt zum damaligen Volk Israel: Du bist ein Volk, das ausschließlich dem Herrn gehört. Wörtlich steht da: Du bist ein heiliges Volk. Wenn wir das Wort heilig hören, dann denken wir gerne an jemanden, der irgendwie moralisch vorbildlich ist. Oder im Gegenteil jemanden, der nicht gerade so das Vorbild in manchen Dingen ist. Ja, ich bin ja auch kein Heiliger. Das ist nicht ganz falsch, aber das ist nicht der Punkt bei diesem Wort. Heilig heißt erstmal reserviert für Gott. Ausgesondert für Gott. Ich weiß nicht, ob der Vergleich hilft, aber wenn wir in ein Restaurant gehen wollen, dann reservieren wir uns ja durchaus auch mal einen Platz. Und das heißt, da darf dann auch nur ich mich hinsetzen. Der ist dann geblockt. Da kann kein anderer jetzt einfach sich hinsetzen und Essen bestellen, sondern der ist nur für mich, dieser reservierte Platz. Wenn man das im biblischen Sprachgebrauch ausdrücken würde, würde ich sagen, dieser Platz im Restaurant, der ist heilig für mich, reserviert für mich. Besserer Vergleich ist vielleicht die Ehe, die Beziehung zwischen zwei Menschen, zwischen einem Mann und einer Frau, die verbindlich Ja zueinander gesagt haben fürs Leben. Und auch da würde man das biblisch so ausdrücken: Mein Ehepartner ist heilig für mich, geheiligt für mich. Das bedeutet reserviert. Diese Person, mit der ich zusammen bin, mit der ich verheiratet bin, die ist jetzt auch wirklich tabu für andere Leute. Das ist jetzt meine Ehefrau oder mein Ehemann. Und da ist eine Grenze, wo klar ist, das ist eine Ausschließlichkeit. Kein anderer Mensch kann mehr eine Beziehung zu dieser Person haben. Die Ehe ist eine heilige Grenze in dem Fall. Also heilig bedeutet reserviert, bedeutet ausgesondert für Gott. Heilig sein heißt, ich habe Gott anerkannt als den Herrn meines Lebens. Sein Wort ist mein höchster Maßstab. Ich bin für ihn reserviert. Und keine andere Autorität in dieser Welt hat mehr den Platz Nummer 1 in meinem Leben inne. Nicht irgendwelche anderen Menschen, nicht das, was alle anderen tun oder sagen, nicht der Zeitgeist, auch nicht irgendwelche Mächte, die in dieser Welt hier aktiv sind, sondern Gott ist meine Nummer 1, nach der alles andere sich ausrichtet. Die Folge davon ist natürlich, ich erlebe auch, dass Gott mein Leben immer heiliger macht. Klar, weil wenn ich mit ihm zusammen bin, dann wird er abfärben auf mich. Sein Charakter, sein Wesen, das wird sich bemerkbar machen in meinem Leben. Es hat einen Einfluss auf meinen Lebensstil, aber wie gesagt, heilig heißt erstmal, da besteht eine ganz besondere Beziehung zwischen Gott und mir und ich bin für ihn reserviert. Und zwar, und das ist der Punkt, das ist ein Geschenk. Ein Heiliger sein, ein heiliger Mensch sein, das ist kein Verdienstorden, den man irgendwie für besondere Leistungen bekommt. Oh, du bist so ein toller, vorbildlicher Christ, jetzt ernenne ich dich zum Heiligen. Nein, das ist nicht der Punkt. Sondern Gott schenkt mir das Heiligsein. Er beruft mich in eine Beziehung zu sich hinein, in eine Liebesbeziehung vom himmlischen Vater zu seinem irdischen Kind. Und ich darf diese Einladung annehmen und darf erleben, wie sehr er mich liebt und wie sehr er mir alles gibt, was ich brauche. Gucken wir mal weiter. Der Herr, dein Gott, hat dich aus allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Heiligtum gemacht, steht hier weiter. Da war mein Wörterbuch jetzt nicht ganz so hilfreich, aber dieses Wort, was hier mit Eigentum übersetzt wird, das heißt in etwa kostbarer Besitz, vielleicht auch kostbarster Besitz. Manchmal, wenn ich vor einer Beerdigung Trauergespräche führe, dann sagen mir Leute, ach, also diese Sammlung von CDs oder irgendwie sowas, das war sein Ein und Alles. Da hat richtig sein Herz dran gehangen. Oder, ah, dieses Haus, das war wirklich das Kostbarste, was sie hatte. Den ganzen Erinnerungen, die da so waren, das war ihre Herzenssache. Ja, und so ein Ein und Alles und so etwas ganz Kostbares hat Gott auch. Gottes Ein und Alles, das bist du. Das sind wir. Vers 7, der Herr war euch nicht deshalb zugeneigt, weil ihr größer als alle Völker wärt. Ihr seid ja das Kleinste unter ihnen. Sondern weil er euch liebte. Gott will, dass die ganze Menschheit seine Liebe kennenlernt, dass Menschen frei werden von ihren Sünden, sich davon abkehren und dass sie eine ganz tiefe Gemeinschaft mit Gott erleben. Das ist der Masterplan, sagte ich eben, der sich durch die ganze Bibel durchzieht. Und das Volk Israel ist sozusagen eine Art erster Stützpunkt für Gott, von dem aus er diese Mission beginnt, die um die ganze Welt gehen soll. Ja, und tatsächlich, wenn wir uns in der Bibel mal das damalige Volk Israel angucken, ja, da ist eigentlich nichts zu bieten, was dieses Volk damals irgendwie besonders macht. Die Nation ist damals noch relativ jung. Lange Zeit haben sie in Sklaverei verbracht. Sie haben noch kein eigenes Land. Sie haben keine kulturellen Errungenschaften vorzuweisen, schon gar nicht militärische Stärke. Sie sind auch damals keine Hochburg von Wissen oder Kunst oder Fortschritt. Ja, es ist wirklich so. Damals ein ziemlich unbedeutendes Volk. Warum sucht sich Gott ausgerechnet solche Menschen aus, um ja, seine Mission in der Welt voranzubringen? Ganz einfach, weil er einen völlig anderen Maßstab hat. Für Gott kommt es nicht darauf an, dass wir Menschen ihm was vorweisen können. Wir müssen ihm gegenüber nicht irgendwas darstellen. Wir müssen nicht erst irgendeine Messlatte erreichen, bevor er was mit uns anfangen kann. Wir müssen ihm nichts zu bieten haben, sondern Gottes Beweggrund ist die Liebe. sagt er hier, sondern weil er euch liebte. Das ist der Grund. Und Liebe ist per Definition etwas, was ich mir nicht verdienen kann. Das gibt es nicht zu kaufen, das gibt es nicht zu erarbeiten. Liebe kalkuliert auch nicht. Liebe geht nicht danach, naja, was kann ich mir von dem anderen erhoffen, was habe ich da für einen Profit von, was bringt diese Person mir, wenn ich mich mit der abgebe. Das macht Liebe nicht. Liebe ist auch nicht logisch begründbar, sondern sie ist ein Geschenk. Ganz unverdient. Ich finde es interessant, hier steht im Hebräischen ein Wort, was man da vielleicht nicht unbedingt so erwartet. Und zwar hier, wo es heißt, der Herr war euch zugeneigt, steht im Hebräischen Chashak. Chashak bedeutet eine ganz innige Zuneigung, ein Verlangen, eine leidenschaftliche Liebe. Das steht noch an einer anderen Stelle in der Bibel, 1. Mose 34, Vers 8. Da geht es sogar um sexuelles Verlangen. Da geht es um einen Mann, der sich total in eine junge Frau verguckt und der in Leidenschaft zu ihr entbrennt und der mit ihr zusammen will und der auch mit ihr schlafen will. Und da steht auch dieses Wort Chashak. Und so eine brennende, leidenschaftliche Liebe ist laut diesem Text hier das, was Gott für uns Menschen empfindet. Ich lese mal weiter. Der Herr war euch nicht deshalb zugeneigt, Chashak, weil ihr größer als alle Völker wärt, ihr seid ja das Kleinste unter ihnen, sondern weil er euch liebte und den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat. Nur deshalb hat er euch mit starker Hand aus dem Sklavenhaus geführt, aus der Gewalt des ägyptischen Pharao. Eben haben wir es schon mal gehört. Die bisherige Lage für die Menschen in Israel sah so aus, sie waren Sklaven, waren brutal unterdrückt, man hat sie gequält mit Zwangsarbeit, man hat sogar ihre Kinder umgebracht. Also es war eine furchtbare Diktatur, unter der diese Menschen da gelitten haben. Und Gott hat sie befreit. Er hat das nicht stehen lassen. Er hat dem König, dem Pharao, ein Ultimatum gestellt und hat gesagt, du lässt mein Volk gehen. Er hat sich geweigert und Gott hat auf übernatürliche Weise Ägypten angegriffen. Einige kennen vielleicht diesen Bericht von den 10 Plagen. Ja, solange bis von diesem Land nur noch rauchende Steine übrig waren. Das Volk Israel konnte sich unmöglich selber befreien an irgend sowas wie eine Revolution oder etwa eine Massenflucht aus dem Land. Das war überhaupt nicht zu machen. Das war keine Option. Deswegen greift Gott in die Geschichte ein. Er befreit dieses Volk und er gibt einer ganzen Nation ihre Würde zurück. Menschen können aufatmen, weil dieser Gott da ist. Sie können wieder aufrecht durchs Leben gehen. Und auch das ist ein unverdientes Geschenk. Auch das ist etwas, was Gott gerne gegeben hat, aus Gnade, aus Liebe, weil er es nicht weiter mit ansehen wollte, dass diese Menschen gelitten haben. Es kommt noch besser, Vers 9. Er steht zu seinem Wort und erweist uns seine Güte. Hier steht im Hebräischen ein ganz tolles Wort. Dieses Wort ist Chesed. Da stand in meinem Wörterbuch, es bedeutet unter anderem Güte, Liebe, Treue, Solidarität, aber zum Beispiel auch Anmut oder Schönheit. Was heißt das konkret? Chesed ist zum Beispiel ein Freund, der mir beisteht, wenn es hart auf hart kommt. Und zwar die Sorte von Freund, wo ich weiß, da kann ich auch nachts um 4 Uhr morgens den aus dem Bett klingeln, wenn gerade was echt Heftiges bei mir vorgefallen ist. Und da weiß ich, der ist für mich da, egal was kommt. Chesed ist zum Beispiel ein Mensch, der mir so viel und so liebevoll geholfen hat, dass ich überhaupt keine richtigen Worte finde und Tränen der Dankbarkeit im Auge habe. Chesed ist eine Mutter, die mein Gesicht streichelt, die mich anlächelt, wie nur eine richtige Mama das kann. Und wo ich merke, bei der bin ich richtig gut aufgehoben. Und die hat mich unheimlich doll lieb. Chesed ist ein Papa, der mich in seine starken Arme nimmt. Bei dem ich geborgen bin, der Stärke ausstrahlt, bei dem ich sicher bin. Ungefähr so können wir uns die Chesed Gottes vorstellen. Gottes Liebe, seine Güte, seine Treue. So, und das Interessante ist, erst ganz am Ende von diesem Predigtext, erst ganz am Schluss, kommt das Thema auf den Tisch, Leben nach Gottes Regeln. Es heißt, Ihr seid ein heiliges Volk, weil ich euch berufen habe in meine Gemeinschaft. Ich habe eine leidenschaftliche Zuneigung für euch. Chashak. Ich liebe euch, ich habe euch Gutes erwiesen in eurer Geschichte und zeige euch meine Liebe, Güte, Treue, meine Chesed. Und jetzt, nach diesen vielen wunderbaren Zusagen, nach diesen Geschenken der Liebe Gottes, erst dann heißt es, darum, Vers 10, darum, weil das so ist, das vorher Gesagte, deswegen halte das Gesetz Gottes, seine Vorschriften und Bestimmungen, die ich dir heute gebe, und handle danach. Diese Reihenfolge ist voller Absicht. Erst sehen wir, dass Gott uns mit seiner Liebe, mit seiner Gnade begegnet, dass es nicht darum geht, sich bei ihm irgendwas zu verdienen, sondern dass er ein guter Vater ist, der mir seinen Segen schenken möchte. Und erst dann geht es um die Frage, wie kann ich so leben, dass mein Leben Gott ehrt, dass es ihm Freude macht? Was bedeuten seine Gebote, seine Verbote, seine Regeln für mein Leben? Und das zeigt ganz deutlich, worum es bei den Geboten Gottes in der Bibel geht. Dass ich so lebe, wie Gott es sagt, wie er es sich wünscht, ist immer eine Reaktion von mir. Eine Reaktion darauf, wie gut Gott zu mir ist. Weil er mich liebt, weil er mich in seine Gemeinschaft ruft, weil er so viel für mich tut. Deswegen will ich seinem Wort gehorchen und will ihn zurücklieben. Das ist was völlig anderes als einem Gott, dem ich erst beweisen muss, wie viele gute Taten ich auf den Tisch packen kann. Es ist das komplette Gegenteil. Man kann sich es vielleicht vorstellen wie so einen richtig guten Papa, einen guten Vater. Der baut mich auf. Dem kann ich vertrauen. Der strahlt Stärke und Sicherheit aus. Bei dem fühle ich mich geborgen. Das Beispiel hatten wir eben schon. Und wenn ein Vater so zu mir ist, dann werde ich gerne tun, was er sagt. Auch wenn ich das vielleicht an manchen Stellen nicht verstehe oder wenn ich vielleicht auch mal anderer Meinung bin. Ja, aber eben nicht, um mir zu verdienen, dass er mich lieb hat und dass er mich als sein Kind annimmt, sondern weil ich weiß, er hat mich lieb. Er ist für mich da, er ist mein Papa und lässt mich nicht fallen. Dann werde ich gerne ihm gehorsam sein, dann werde ich gerne ihm folgen. Ja, was hat ein Bund, den Gott vor tausenden von Jahren mit Menschen geschlossen hat, die ich nicht mehr kenne, die ganz weit weg von mir lebten, was hat ein solcher Bund mit mir zu tun? Was kann ich heute damit anfangen? Viele konkrete Gebote, viele konkrete Regeln im Alten Testament sind so heute nicht mehr gültig. Bei einigen Dingen sehen wir in der Bibel, da hat Gott von vornherein eine zeitliche Begrenzung für vorgesehen. Das war nicht für immer gedacht. Aber Gott selber ist derselbe damals und heute. Das, was wir hier über sein Wesen, über seinen Charakter, über seinen Willen hören, das ist auch heute noch aktuell. Das Neue Testament, zweiter Teil der Bibel, bestätigt das, was wir hier ganz vorne, ganz früh in der Bibel lesen, das ist gültiges Wort Gottes. Und da erfahren wir zuverlässig, wer Gott ist. Natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, was Gott lange, lange nach dieser Zeit für uns getan hat. Was die Menschen damals noch nicht wussten, können wir heute etwas weiter hinten in der Bibel nachlesen. Gottes Geschichte mit den Menschen geht ja noch weiter, da kommt ja noch viel mehr. Und wir sehen, Gott kommt uns Menschen noch viel weiter entgegen. Er verlässt sogar seinen himmlischen Thron. Er wird ein Mensch, Jesus Christus. Er setzt sich Entbehrungen aus, Ablehnung und heftigem Hass, weil er einer von uns sein will. Er stirbt für meine Sünden am Kreuz. Er trägt Gottes Strafe, die eigentlich mich hätte treffen sollen. Er schenkt mir seinen Heiligen Geist, der mich fähig macht, Gott von ganzem Herzen zu lieben und ein Leben zu leben, das in Harmonie mit Gott ist. Jesus ersteht von den Toten auf. Er schenkt mir das ewige Leben bei ihm im Himmel. In Jesus zeigt sich die ultimative Liebe Gottes. Ja, nochmal die Frage, was heißt das jetzt für mich? Zwei Dinge. Wir hören ganz deutlich eine Warnung aus diesem Text raus. Zweitens können wir hier ein großes Paket an Verheißungen Gottes mitnehmen. Ganz konkret jetzt für die nächste Woche, bin ich von überzeugt. Ich fange mal mit der Warnung an. Wir haben es noch im Ohr von vorhin. Vers 10 sagt Gott über sich: Die, die ihn hassen, bestraft er auf der Stelle und lässt sie umkommen. Bei einem, der ihn hasst, zögert er nicht. Er vergilt es ihm direkt. Und das, meine Ergänzung, gilt nach wie vor. Sehen wir, wenn wir links und rechts in der Bibel lesen. Dieser Vers, diese Aussage hier wirft ganz viele Fragen auf, sagte ich schon. Es ist auch nicht so deutlich, was das jetzt im Detail konkret heißen soll. Aber deutlich wird, es hat schwerwiegende Folgen, wenn wir Gott nicht ernst nehmen und wenn wir nicht auf ihn hören. Nochmal, bei Gott geht es nicht um Leistung. Ich muss mich ihm nicht beweisen, muss ihm nichts an Credits vorlegen, alles Entscheidende schenkt er mir. Aber genauso klar sagt er auch, das, was Gott mir schenken will, muss ich auch persönlich annehmen. Da muss ich persönlich Ja zu sagen, sonst habe ich nichts davon. Gott stülpt sich mir nicht einfach über, er zwingt mir das nicht einfach auf, dass ich jetzt ein Leben mit ihm lebe, dass ich Christ bin und dass ich mit ihm in Gemeinschaft bin. Das drückt er mir nicht einfach auf, sondern er wirbt um mein Ja und er wartet, dass ich ihm mein Ja-Wort gebe. Und ich möchte dazu mitgeben, wenn du bei dir denkst, dieser Schritt in meinem Leben steht noch aus, dass ich wirklich bewusst Ja gesagt habe zu einem Leben mit Gott, dass ich dankbar das für mich annehmen möchte, was er mir schenken will, dann möchte ich ermutigen, das zu tun. Nimm Gottes Einladung an, lass dich mit ihm versöhnen, komm in Gemeinschaft mit ihm, in die er dich ruft. Er will dich vor seinem Zorn verschonen, weil er dich liebt, weil du das Kostbarste für ihn bist und weil er dich nicht verlieren will. Lass dir das Beste auf der Welt nicht entgehen, Gemeinschaft mit deinem Vater im Himmel. Durch Jesus findest du sie. Zweitens habe ich eben gesagt, ich möchte uns als Zuspruch das mitgeben, ganz konkret für diese neue Woche, was Gott uns hier über sich sagt. Du bist berufen, ein Heiliger zu sein. So wie es Gott den Menschen damals in Israel zugesagt hat. Nochmal, es geht nicht darum, dass das ein Verdienstorden ist, sondern Gott will aus dir einen Menschen machen, der ein menschlicher Liebesbrief von ihm ist. Wenn du entschieden Jesus Christus folgst, dann bist du ein Heiliger. Das bist du. Und da, wo du diese Woche Versagen erleben wirst, wo du erlebst, ich werde meinen Ansprüchen nicht gerecht, wo du erlebst, dass du in eine Sünde hineintappst, möchte ich das zusprechen. Durch Jesus Christus bist du ein Heiliger. Gottes Gnade und seine Liebe sind dir sicher. Er richtet dich wieder auf, weil er gesagt hat, dich möchte ich bei mir haben. Ich berufe dich, ein Mensch zu sein, der für mich reserviert ist, der zu mir gehört. Und wenn du das angenommen hast, dann gilt das für dein Leben, egal was kommt. Durch Jesus wirst du Gottes Eigentum. Es mag sein, dass es Menschen in deinem Leben gibt, die dich gering schätzen, die dich nicht ernst nehmen, die dich übergehen, vielleicht sich über dich lustig machen oder dich auf irgendeine andere Art und Weise verletzen. Gott dagegen sagt, du bist mein, du bist mein Eigentum und du hast einen besonderen Platz in meinem Herzen. Chashak, er hat Verlangen, er hat Sehnsucht nach dir, er empfindet eine leidenschaftliche Liebe für dich. Das ist nichts, was du dir erst erarbeiten musst. Er liebt dich nicht, Gott liebt dich nicht deswegen, weil du besonders stark bist oder erfolgreich oder besonders prominent oder irgendwas anderes, was man als scheinbaren Pluspunkt Gott vorweisen könnte, um ihn zu beeindrucken. Das können wir getrost komplett vergessen, sondern Gott liebt dich, weil du bist, um deinetwillen, einfach so. Gott hat Israel damals aus der Sklaverei befreit und später in der Bibel lesen wir, das war nicht nur ein historisches Ereignis, das durch Gottes Wirken zustande kam, sondern es ist auch gleichzeitig ein Bild im übertragenen Sinn. Gott macht uns frei von Dingen, die uns versklaven, er macht uns frei von schlechten Dingen, die unser Leben bestimmen, die unser Leben dominieren. Und auch das ist ein Zuspruch, den ich mitgeben möchte. Da, wo du dich ausgeliefert fühlst, vielleicht ausgebeutet, da wo du eine Machtlosigkeit empfindest, desillusioniert bist, verbittert vielleicht, wo du dich ja frustriert in irgendwelche Umstände hineingefügt hast nach dem Motto, ach, ändert sich ja doch nichts. Möchte ich dir zusprechen, was Gott hier selbst dir sagt. Der Schöpfer des Universums ist auf deiner Seite. Bitte ihn um Hilfe. Und er sagt immer wieder in der Bibel, ich werde das hören. Ich werde antworten auf die eine oder andere Weise. Und zu guter Letzt, Gott begegnet dir mit seiner Chesed, mit seiner Güte, mit seiner Liebe, seiner Treue, seiner Solidarität mit dir, in seiner ganzen Anmut und in seiner ganzen Schönheit. Amen. Bevor wir gleich miteinander noch beten, darf ich noch etwas abkündigen. Es hat 4 Taufen gegeben, und zwar Axel Fischer, Luis Frerichs, Luisa Lüppens und Jannik Fehrmann. Die 4 werden wir gleich auch in unsere Fürbitte aufnehmen. Ja, lasst uns das tun und mit unserem Vater im Himmel sprechen. Ich lade euch und sie ein, dass wir miteinander beten. Im Anschluss beten wir noch gemeinsam das Vaterunser und dann stellen wir uns unter den Segen Gottes. Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen dafür, dass du ein Gott bist, der sich uns zu erkennen gegeben hat, ein Gott, der uns sein Innerstes offenbart und der uns immer wieder zeigt, wer er ist. Ja, Vater, und das ist nicht nur angenehm für uns. Du sprichst hier ganz deutlich davon, dass du der Herr des Universums bist und dass du es nicht duldest, wenn wir dich missachten, wenn wir dich ignorieren, wenn wir dich nicht ernst nehmen. Und Herr, wir bitten dich für uns und für deine ganze Kirche auf der ganzen Welt. Herr, dass wir dich ernst nehmen, dass wir bereit sind, auf dein Wort zu hören, dass wir bereit sind, dir zu folgen, wenn du rufst. Und dass wir nicht in der falschen Annahme bleiben, du bist ein harmloser alter Opa, der auf einer Wolke sitzt und keinem was zuleide tut. Nein, Herr, du bist der Herr. Du bist unser König. Und wir bitten dich um Vergebung da, wo wir deinen Willen missachtet haben. Und beten um einen neuen Aufbruch, Herr, dass wir immer wieder bereit sind, dein Wort zu hören und es uns zu Herzen gehen zu lassen. Ja, Herr, andererseits sprichst du uns aber so viel über deine Zuwendungen zu. Du bist ein Gott, der gnädig ist, der uns ins Herz geschlossen hat und der uns gute Dinge geben will, wie ein herzensguter Vater seinen Kindern. Herr, und wir wollen für Menschen in unserer Gemeinde beten und auch darüber hinaus, die diese Seite von dir noch nicht kennen. Herr, auch bei uns gibt es Menschen, die mit einem ungesunden Glauben aufgewachsen sind, mit einem Bild von dir, was Angst macht, was irgendwie knechtet, was Kraft raubt, was mutlos macht, statt aufzubauen und zu befreien. Herr, und für diese Menschen bei uns und anderswo wollen wir bitten, dass sie dich erleben, wie du dich hier in diesem wunderbaren Predigttext vorstellst. Als ein Gott, der ihnen mit Liebe von Herzen begegnen möchte. Und Herr, wir sind auf der Hälfte des Jahres 2020 angekommen und deswegen möchten wir dir nochmal ganz bewusst dieses nächste Halbjahr 2020 hinlegen. Herr, du weißt, was alles an Herausforderungen auf uns zukommen wird und du weißt, was für gute Dinge, aber auch was für schlechte Dinge auf uns warten. Und so oder so, Vater im Himmel, wollen wir dich bitten, dass du uns vorangehst. Wir wollen darauf hören, was dein Plan ist in unserem Leben, in unseren Kirchengemeinden, in unserer Nachbarschaft, Familie, Freundeskreis. Herr, da, wo du uns hingestellt hast, wollen wir bereit sein, mit dir zu gehen in diesem zweiten Halbjahr 2020. Ganz besonders bitten wir dich nochmal für diese ganze Corona-Krise. Herr, wir bitten dich um Sicherheit, dass du uns vor Erkrankung bewahrst. Wir bitten dich um Weisheit für die Menschen, die jetzt Entscheidungen treffen müssen. In der Politik, in der Wirtschaft, in den Kirchen, in den Schulen und Kitas. Herr, überall, wo Menschen in dieser Corona-Krise Verantwortung haben für die Gesundheit anderer, da bitten wir um Weisheit, um Weitblick und um einen klaren Kopf. Wir bitten dich aber auch für uns und für die Menschen um uns herum um Verantwortungsbewusstsein, dass wir diese Krankheit nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern wirklich auch verantwortungsvoll mit der Gesundheit anderer umgehen. Und wir beten darum, Herr, für uns und die Menschen um uns herum, Herr, dass wir auch einfach zur Ruhe kommen können in diesen Sommer, in diesen Urlaubswochen, Herr, dass wir erleben, wie du uns neue Kraft gibst und wie du uns zur Ruhe führst. Und Vater, wir beten auch für die Menschen, die in Flachsmeer getauft wurden, für Axel Fischer, für Louis Frerichs, für Luisa Lüppens und für Yannick Fehrmann. Herr, wir danken dir von Herzen dafür, dass du sie geschaffen hast und dass du schon an sie gedacht hast, lange bevor sie existiert haben. Und wir bitten dich, dass du ihnen immer wieder begegnest auf ihrem Lebensweg, dass du dich ihnen zeigst als ihr liebevoller, guter Vater im Himmel. Und wir bitten dich, dass sie mutig die Entscheidung treffen, Herr, in deine ausgestreckte Hand einzuschlagen. Dass sie, ja, sich nicht einfach nur damit begnügen, getauft zu sein, sondern dass sie auch antworten auf dein Ja zu ihnen. Herr, so wie du Ja zu ihnen gesagt hast, so schenk ihnen auch den Mut, immer wieder Ja zu dir zu sagen. Und alles andere, Vater, was wir auf dem Herzen haben, das wollen wir dir mit dem Gebet sagen, das dein Sohn Jesus Christus uns gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht unter Gottes Segen in diesen Sonntag und in diese neue Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.